Der Titel: Lasst uns rein und heilig sein. Lasst uns rein und heilig sein. Wir wollen ja alle Teil des Leibes Christi sein. Aber wir müssen dies auch Gott beweisen, dass wir dessen würdig sind. Wir finden viele Stellen im Alten Testament, wie zum Beispiel in 3. Mose, wo es heißt, Mose sollte der ganzen Versammlung der Kinder Israels sagen: Seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig. Und wir finden die Wiederholung in 5. Mose, wo es ebenfalls heißt: Ihr sollt ein heiliges Volk sein, dem Herrn, eurem Gott. Denn Gott hat euch herausgeholt aus allen Völkern, aus allen Nationen, damit ihr eine ganz besondere Situation haben könnt. Ihr sollt ein Volk sein, das ein Schatz ist für Gott. Nun, das war das Alte Testament. Wie viel mehr gilt das für uns heute? Wir lesen auch im Neuen Testament, im 1. Thessalonikerbrief, dass Gott uns nicht zur Unreinheit berufen hat, sondern zur Heiligung. Zur Heiligung. Schlagen wir einmal 1. Petrus Kapitel 1 auf. 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 15. 1. Petrus 1 und Vers 15. Zunächst spricht Petrus von der Tatsache, dass wir alle in Begierden gelebt haben, in der Vergangenheit. Aber soll das jetzt immer noch der Fall sein? Nein, er sagt, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. In eurem ganzen Lebenswandel. Im 2. Petrus lesen wir, dass wir ja alle wissen, wie letztendlich sogar diese ganze Erde vernichtet werden wird. Gott wird eine neue Erde schaffen. Und Petrus sagt, weil ihr das wisst, so sollt ihr einen heiligen Lebenswandel führen. Und zwar in Gottesfurcht. Und wir sollen sogar die Wiederkunft Christi beschleunigen durch unseren heiligen Lebenswandel. Nicht verzögern, dadurch, dass wir uns weigern zu bereuen. Wir müssen Beispiele eines guten Verhaltens sein, auch anderen gegenüber. Sind wir das? Sind wir ein gutes Beispiel anderen gegenüber? Schlagen wir einmal 1. Timotheus auf. 1. Timotheus, nicht Timotheus, sondern Timotheus wird das ausgesprochen. 1. Timotheus, Kapitel 4. Ich habe letztens in einer Ansprache gehört von einem linksgerichteten Politiker, der wollte auch die Bibel zitieren, der sprach dann von Timotheus, aber das ist Timotheus. 1. Timotheus, Kapitel 4 und Vers 12. Und lesen wir einmal, was da geschrieben steht. Natürlich eine Ermahnung von Paulus an Timotheus, den jungen Evangelisten, aber diese Ermahnung gilt für uns alle. 1. Timotheus 4 und Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, in der Lebensführung, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Reinheit. Sind wir das? Sind wir anderen ein Vorbild in der Reinheit? Paulus sagt auch an anderer Stelle, dass unser Leben, unser Verhalten dem Evangelium Christi würdig gemäß sein muss. Schlagen wir 2. Korinther auf. 2. Korinther, Kapitel 6. 2. Korinther, Kapitel 6 und die Verse 16 bis 18. 2. Korinther 6 und Vers 16. Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit den Götzen? denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott sagt. Ich will unter ihnen wohnen, unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein. Vers 17. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus. Symbolisch gesehen natürlich. Geht aus ihrer Mitte hinaus. In unserem Verhalten, unserer Denkweise. Folgt denen nicht nach, die so leben. Sondern sondert euch ab, sagt der Herr, und rührt nichts Unreines an. Raucht nicht mit denen, kifft nicht mit denen, sauft nicht mit denen, lebt nicht in Unzucht mit denen, im Ehebruch, in Homosexualität, in all diesen falschen Dingen. Rührt nichts Unreines an, denn dann will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der Allmächtige. Wir sind hier am Laubhüttenfest für 8 Tage, wenn wir den letzten großen Tag mit einbeziehen. Sind unsere Interessen immer noch die, dass wir jetzt Kontakt suchen mit anderen, die nicht am Laubhüttenfest sind? Meinen wir, wir müssen diese Zeit benutzen, andere in der Welt zu besuchen, während wir hier am Laubhüttenfest zu sein haben? Da fehlt irgendwo die Priorität, wenn wir so denken. In Jesaja Kapitel 52 lesen wir, geht weg aus Babylon. Rührt nichts Unreines an, diejenigen, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Manchmal denken wir, wir sind ziemlich rein, ziemlich heilig. Oder vielleicht sogar, wie wir es gerade eben in der ersten Split-Sermon von Thilo Hanstein gehört haben, wir sind gerecht. Aber wir sind es nicht. Wir sind es möglicherweise nicht. Herr Hanschen hat das zitiert eben. Wer meint, dass er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Sprüche, Kapitel 16 und Vers 2. Sprüche, Kapitel 16 und Vers 2. Jedem erscheint sein Weg rein oder jedem erscheinen seine Wege rein. Aber der Herr prüft den Geist. Andere Übersetzungen haben hier, der Herr prüft die Geister. Wir werden geprüft von Gott. Wir meinen, wir seien rein, wir seien gerecht und sind es nicht. Sind es nicht. Was sollen wir tun? Wenn wir Unreinheit in uns bemerken, müssen wir etwas tun. Wir können es einfach nicht ignorieren. 2. Korinther Kapitel 7. 2. Korinther Kapitel 7 und Vers 1. Weil wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, wir hatten gerade gelesen, wenn wir herauskommen aus dem, was unrein ist, dann wird uns Gott annehmen als unser Vater und wir werden seine Söhne und Töchter sein. Er sagt, weil wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns von aller Befleckung des Leibes und des Geistes reinigen und die Heiligung vollenden, perfekt werden, wie wir gehört haben in einer Predigt von Michael Link. Vollenden, perfekt werden in der Heiligung, in der Furcht Gottes. Tun wir das? Sind wir dabei, unsere Heiligung zu vollenden? Oder ist da noch viel zu viel Unreinheit in uns? Jakobus Kapitel 4. Jakobus Kapitel 4 und Vers 8. Da heißt es, naht euch zu Gott, dann naht er euch oder naht er sich zu euch. Schauen Sie, da ist eine Wechselbeziehung hier. Wir müssen uns Gott nahen, damit er sich uns naht. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Reiniget die Hände, ihr Sünder. Und heiliget eure Herzen, ihr Wankelmütigen. oder die ihr so zwiespältigen Sinnes seid. Einmal so, einmal wieder anders. Nein, es heißt, heiliget eure Herzen. Das muss klar in unserem Herzen existieren. Wir müssen eine totale Überzeugung haben, was richtig und was falsch ist. Jesaja Kapitel 1. Jesaja Kapitel 1 und Vers 16. Ich bin immer erstaunt, wie einige aus Großbritannien das aussprechen, aber es ist Jesaja im Deutschen. Jesaja Kapitel 1 und Vers 16. Das hat der Übersetzer jetzt nicht übersetzt, das merke ich an der Reaktion von denen aus Großbritannien. Jesaja 1 und Vers 16. Schauen wir, was da geschrieben steht. Waschet euch, reiniget euch. Tut euer böses Wesen von meinen Augen weg, sagt Gott. Lasst ab vom Bösen. Immer und immer wieder die Aufforderung, dass wir uns reinigen, dass wir uns waschen, dass wir uns reinmachen müssen, dass wir die Heiligung in uns vollenden müssen. Wir lesen auch später im 2. Timotheusbrief, Timotheus, 2. Timotheusbrief. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll von Ungerechtigkeit weichen, lesen wir dort. Wir können nicht auf beiden Füßen hinken. Entweder wir gehen den Weg vollends oder nicht. Wir lesen auch in Sprüche, dass wir nicht weise sein sollen in unseren eigenen Augen, dass wir Gott ehren, fürchten, respektieren sollen und vom Bösen weichen sollen. Schauen Sie, wenn wir weise in unseren Augen sind und meinen, wir bräuchten keine Reinigung, wir bräuchten keine Änderung, dann werden wir auch vom Bösen nicht weichen. Im ersten Johannesbrief werden wir aufgefordert, daran zu denken, dass, wenn Christus zurückkommt, wir ihn sehen werden, wie er ist, weil wir auch Geistwesen sein werden, weil wir auch Gottwesen sein werden in Gottes Familie. Und was ist dann der nächste Zusammenhang? Dann sagt Johannes, und jeder, der diese Hoffnung in sich hat, der reinigt sich, wie er rein ist. Tun wir dies. Tun wir dies. Und verstehen wir auch, dass es letztendlich Gott ist, der uns reinigen muss. Wir selbst müssen willige Werkzeuge sein. Wir müssen bei diesem Prozess mitwirken. Aber es ist Gott, der uns reinigt. Hesekiel Kapitel 36. Hesekiel, nicht Hesekiel oder etwas wie das, sondern Hesekiel, Kapitel 36. Ein bisschen Humor ist auch immer gut. Und in Vers 25. Hesekiel 36 und Vers 25. Nebenbei gesagt, Gott hat Humor. Einige haben mich gefragt, ob denn es richtig ist, manchmal so ein paar Scherze zu machen in Predigten. Gott hat Humor. Und wir sollen ja so werden, wie Gott ist, oder nicht? Hesekiel 36, Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen. Ich, sagt Gott, will reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinige Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Vers 27. Und ich werde meinen Geist in euch geben. Schauen Sie. Und ich will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Gott wird das tun für uns, wenn wir es ihm zugestehen. Aber wir müssen es ihnen zugestehen lassen. Wenn wir uns weigern, uns zu reinigen, wird Gott uns nicht reinigen wollen. Wir hatten schon in vergangenen Predigten gelesen, in den Psalmen, wie David gebetet hat, wasche mich, dass ich rein werde, wasche mich weg von meiner Unreinheit. Und wenn du mich wäschst, dann werde ich rein sein wie Schnee. Aber er hat erkannt, dass diese Reue notwendig war, dass Gott ihn reinigen musste, weil er eben nicht rein war. Lesen wir 1. Johannes Kapitel 1. 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 7. Hier sehen wir, was geschieht, wenn wir sündigen. Dann sind wir zunächst einmal unrein. Dann muss eine Reinigung erfolgen. Wie erfolgt sie? 1. Johannes 1 und Vers 7. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wir bereuen, wir nehmen das Opfer Jesu Christi für unsere Sünden an und werden dadurch gereinigt von der Sünde. Aber Reue heißt Umkehr. Reue heißt, das Böse aufzuhören zu tun, das Richtige tun, vom Bösen zu weichen. Man kann nicht immer wieder das gleiche Böse tun und meinen, man ist gerecht oder rein. Wir lesen im Buch Daniel, dass viele in der Endzeit, in der wir uns heute befinden, gereinigt werden. Sie werden geläutert werden oder rein oder weiß gemacht werden. Es heißt aber auch, aber die Bösen, die werden weiterhin Böses tun. Die werden weiter im Bösen verbleiben. Und keine bösartigen Menschen, keiner, der böse ist, wird verstehen. Überhaupt. Aber die Weisen werden verstehen. Sie werden auch verstehen, in welcher Zeit wir heute leben. Wir setzen keine Daten. Aber wir wären absolut total unrealistisch, wenn wir meinen würden, wir hätten noch viele, viele Jahre vor uns. Das mit Sicherheit nicht. Nun, wie wir gehört haben, richtig gehört haben, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Sehr gutes Prinzip. Wir müssen so leben, als ob wir das ganze Leben noch vor uns haben. Auf der anderen Seite geistlich bereit sein. Wenn heute Christus zurückkommt, sind wir geistlich bereit. Das müssen wir auch begreifen. Manchmal sind schwere Prüfungen in unserem Leben notwendig, damit wir begreifen, dass wir noch nicht rein sind. Ganz besonders, wenn wir begreifen, dass wir noch nicht rein sind. Und diese Prüfungen sind deshalb notwendig, weil wir sonst nicht von Gott gereinigt werden könnten. Schauen Sie, Gott reinigt uns nur dann, wenn wir unsere Unreinheit erkennen. Hesekiel, Kapitel 24. Hesekiel 24 und Vers 13. Ich weiß, ich weiche durchaus von dem Skript ab hier und unser Übersetzer hat da sicherlich auch gewisse Schwierigkeiten zu folgen, aber das kommt halt so. Und ich lasse es mal so kommen. Hesekiel 24, Vers 13. Schauen Sie, das ist die Warnung hier. Deine Unreinheit ist so verhärtet, dass du nicht rein bist, obwohl ich dich doch gern vor deiner Unreinheit reinigen wollte. Darum wirst du nicht wieder rein werden, bis mein Grimm sich an dir gekühlt hat. Das ist eine ernstzunehmende Warnung. Lassen wir es zu, dass sich unsere Unreinheit so in uns verhärtet, dass wir uns zunächst einmal gar nicht reinigen lassen wollen? Manchmal murren wir über unser Geschick. Auch das hatten wir heute in der ersten Split-Sermon von Thilo Hanstein gehört. Man murrt über sein Geschick. Und wir murren über unsere Strafe, sagen wir einmal, ohne zu verstehen, warum wir uns in dieser Situation befinden, in der wir uns befinden mögen. Schauen wir uns einmal Klagelieder an, Kapitel 3. Klagelieder, Kapitel 3, die Verse 39 bis 40. Klagelieder 3, 39 bis 40. Auch von Jeremia geschrieben. Da heißt es hier in meiner Bibel, wie murren denn die Leute im Leben so? Ein jeder murre über seine Sünde. Die Elberfelder Bibel schreibt, was beklagt sich der Mann über seine Sündenstrafe? Und es wird fortgesetzt in Kapitel 3 und Vers 40, lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und zum Herrn umkehren. Schauen Sie, das ist der Grund für die Strafe. Nicht über die Sündenstrafe murren, sondern sich überlegen, warum geschieht mir das? Nun, das heißt nicht, dass in jedem Falle eine direkte Strafe vorliegt, wenn wir irgendwelche Schwierigkeiten im Leben haben, aber Gott lässt auch das zu. Er lässt das auch zu. Aber wir sollten uns schon überprüfen. Manchmal bekommen wir so vertraut mit unserem Sündenweg, so vertraut damit, Böses zu tun, dass wir vielleicht gar nicht mehr uns vorstellen können, was die guten Dinge sind, die wir tun sollten. In Jeremia Kapitel 13 lesen wir etwas hierüber. Jeremia 13 und in Vers 23. Jeremia 13 und Vers 23. Kann etwa ein Kuschiter seine Haut verändern? Oder ein Leopard seine Flecken? Ebenso wenig könnt ihr Gutes tun, die ihr das Böse gewohnt seid. Diese Gewöhnung muss aufhören. Wir müssen uns daran gewöhnen, das Gute zu tun, aufhören, das Böse zu tun. Aber wenn das nicht der Fall ist, sagt Gott, ein Leopard kann dann auch seine Flecken nicht ändern. Eine sehr klassische Ausdrucksweise findet sich in Sprüche Kapitel 30, auch eine sehr, ich möchte sagen, direkte. Man muss schon verstehen, was hier gesagt wird. Es geht hier um den Weg der Ehebrecherin. Und das wird ganz buchstäblich zu sehen sein. Weiter möchte ich hierzu gar nichts sagen. Aber in Sprüche Kapitel 30 und Vers 20 lesen wir. Sprüche 30 und Vers 20. So ist auch der Weg der Ehebrecherin. Sie verschlingt und sie wischt sich den Mund und sagt, ich habe nichts Böses getan. Das ist der Weg, die Lebensweise der Ehebrecherin. Aber Sie können da auch andere Sachen hineinsetzen. Der Weg des Rauchens, des Kiffens, der illegalen Drogen, des Saufens, der Unzucht, wie ich sagte, der Homosexualität, alle dieser Perversionen. Man ist daran gewöhnt und man sagt, ja, ich habe doch nichts Böses getan. Das ist doch alles okay heute, heutzutage. Wir leben doch in einem aufgeklärten Zeitalter. Das war damals mal vielleicht nicht so verstanden worden, dass das heute doch alles normal ist. Ist doch nichts Böses dabei. Jesaja sagt uns, wehe denen, die Gutes Böse nennen, die Böses Gut nennen, die das Licht als Dunkelheit ausgeben oder die Dunkelheit als Licht, die das Bittere als süß erklären und das Süße als bitter. Wehe denen. Das mag die heutige Philosophie sein, aber das ist nicht Gottes Denkweise. Das darf nicht unsere Denkweise sein oder werden. Unsere Blindheit gegenüber dem guten Weg Gottes mag uns täuschen. Und wie wir gehört haben eben, man mag denken, ja, Gott ist doch zufrieden mit uns. Er ist ganz besonders dann zufrieden mit uns, wenn wir am Sabbat hier erscheinen, wenn wir die Versammlungen besuchen. Das ist ja das alles, was er will. Er will ja, dass wir den Sabbat halten, nicht wahr? Das ist ja das Zeichen zwischen uns und Gott. Oder die heiligen Festtage. Dann ist ja alles okay. Dann können wir den Rest der Woche ja so leben, wie wir wollen. Wenn wir nur am Sabbat hier erscheinen. Ist das die Art und Weise, wie Gott denkt? Nun, viele der Israeliten haben so gedacht. Und ich denke, die folgenden Prophezeiungen sind auch Prophezeiungen für uns heute. Jeremia Kapitel 7. Jeremia Kapitel 7 und lesen wir einmal angefangen Vers 8. Jeremia Kapitel 7 und Vers 8. Nun verlasst ihr euch auf Lügen, die nichts nütze sind. Vers 9. Daneben seid ihr Diebe, Mörder, Ehebrecher, Meineidige, räuchert dem Baal, dem Sonnengott, der am Sonntag angebetet wird, der zu Weihnachten angebetet wird, der zu Ostern angebetet wird, der an all diesen heiligen menschlichen Festtagen angebetet wurde und wird. Und so räuchert ihr dem Baal und folgt fremden Göttern, die ihr nicht nochmal kennt, aber andere tun, so macht man es auch. Und danach, Vers 10, da kommt ihr dahin und tretet in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, vor mich und sagt, es hat keine Not mit uns, weil wir solche Gräuel tun. Solange wie wir nur vor Gott erscheinen, am Sabbat erscheinen, ist ja alles in Ordnung. Können wir leben den Rest der Woche, so wie wir wollen. Aber lesen wir weiter in Vers 11. Haltet ihr denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Seht, ich sehe es genau, sagt der Herr. Gott können wir nichts vormachen. Wir können andere täuschen. Wir können vielleicht Dinge im Geheimen tun, die Woche hindurch. Meinen ja, die wissen ja nichts davon. Wir können nur am Sabbat kommen und dann ist alles in Ordnung, ein schönes Gesicht auflegen. Aber Gott sagt, ich weiß genau, was ihr tut. Mir könnt ihr nichts vormachen. Schauen wir auch Hesekiel Kapitel 23 uns an. Hesekiel 23, die Verse 36 bis 39. Hesekiel 23 und Vers 36. Und der Herr sagt zu mir, du Menschenkind, willst du nicht Ohala und Oholiba strafen und ihnen ihre Gräuel vorhalten, weil sie Ehebruch getrieben und Blut vergossen haben und mit den Götzen die Ehe gebrochen haben und sogar ihre Kinder, die sie mir geboren hatten, verbrannten sie als Opfer für sie. Das machen wir vielleicht heute nicht mehr buchstäblich, aber wie sieht es mit Abtreibungen aus? Wie sieht es damit aus, unsere Kinder in den Krieg ziehen zu lassen? Oder wie sieht es damit aus, denen falsche Lehren mitzuteilen? Außerdem, Vers 36, haben sie mir das angetan. Schauen Sie, haben sie mir, sagt Gott, das angetan. Sie haben an diesem Tag meine Heiligtümer verunreinigt und meine Sabbate entheiligt. Denn als sie ihre Kinder, die in Götzen geschlachtet hatten, haben denen vielleicht noch zugerufen und ihnen viel Glück gewünscht bei dem Krieg, in den sie da hineingezogen sind. Da gingen sie an demselben Tag in mein Heiligtum, um es zu entheiligen. Und siehe, das haben sie mitten in meinem Haus getan. So sieht Gott das. Die Heiligkeit des Sabbats ist natürlich erforderlich. Aber sie muss mit der richtigen Einstellung erfolgen. Und sie kann nicht nur eine Show darstellen, dass man es vielleicht am Sabbat tut und den Rest der Woche tut man was anderes. Oder man mag vielleicht am Sabbat den Predigten zuhören. Oh, tolle Predigt heute. Wunderschön. Hat mir sehr gut gefallen. Wunderbar. Aber motiviert uns diese Predigt, uns zu ändern, wenn wir uns ändern müssen? Oder sind wir lediglich hier als Prediger ihre Entertainer? Herr Armstrong hat einmal mit der Faust aufs Pult geschlagen und gesagt, ich bin kein Entertainer. Wenn die Predigten gegeben werden, manchmal ein bisschen mit Feuer und dergleichen, dann erwarten wir, dass man sich ändert. Tun wir das. Hesekiel Kapitel 33. Hesekiel Kapitel 33, die Verse 30 bis 33. Hesekiel 33, Vers 30. Und du Menschenkind, da Dein Volk redet über dich, sagt Gott hier zu Ezekiel, an den Wänden, unter den Haustüren. Und einer sagt zum anderen, jeder zu seinem Bruder, kommt doch und lasst uns hören, was der Herr sagt. Und sie werden zu dir kommen, wie eben Menschen kommen. Und als mein Volk vor dir sitzen, wir alle hier, Gottes Volk, sitzen hier vor Gott, in diesem Falle, hören mir zu. Und sie werden deine Worte hören und nicht danach handeln. Und sie werden sie gern in ihrem Munde haben. Und dennoch strebt ihr Herz weiter nach unrechtem Gewinn. Und siehe, du bist für sie wie ein Sänger von Liebesliedern, wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut spielen kann. Und so werden sie deine Worte hören und nicht danach handeln. Vers 33. Wenn es aber kommt, und wir verkündigen heute auch eine Warnung nicht nur an die Welt, sondern auch an die Kirche Gottes. Eine Warnung von schrecklichem Unheil, das über diese Welt hereinbrechen wird. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und wenn es aber kommt, was kommen soll, siehe, dann werden sie erkennen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Ach ja, das hat man ja immer schon gehört, schon seit vielen Jahren. Christus kommt bald, die große Trübsal wird bald beginnen. Auch das zieht sich noch lange hin. Machen wir uns nichts vor. Wenn es kommt, was kommen soll, sagt Gott hier, dann werdet ihr erkennen, dass diese Worte nicht so in den Wind gesprochen worden sind. Das war nichts anderes zur Zeit von Jesus Christus. Da hatte man auch Johannes dem Täufer gerne zugehört. Was sagt Christus über Johannes den Täufer und die Botschaft, die er verkündigt hat? Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5 und Vers 35. Johannes Kapitel 5 und Vers 35. Er war das brennende und scheinende Licht. Ihr aber wolltet euch nur eine kurze Zeit in seinem Licht erfreuen. Oh ja, schöne Botschaften, die der Johannes so von sich gegeben hat. Eine kurze Zeit. Alle kamen hin, sich taufen zu lassen. Das war eine Taufe zur Reue. Wie viele hatten damals wirklich bereut? Wie viele, die sich heute in unserer heutigen Zeit von Gottes Predigern taufen lassen, haben wirklich bereut. Manche mit Sicherheit nicht, sonst wären sie noch mit uns. Eine Frage, die wir uns alle stellen müssen. Hier, über den wir auch gehört haben heute Morgen, der hat etwas sehr Wichtiges und Richtiges erkannt. Wir lesen das in Hiob Kapitel 14. Hiob Kapitel 14 und in Vers 4. Das heißt zunächst einmal hier in der neuen Lutherbibel 2009, die ich lese, kann wohl ein Reiner von den Unreinen kommen, auch nicht einer. Das kann aber auch anders übersetzt werden, und zwar die Hoffnung für alle schreibt, du musst doch wissen, dass aus Unreinheit nichts Reines entsteht. Keine Wahrheit kommt aus der Lüge, wie wir auch lesen. Das passt nicht zusammen. Aus etwas Unreinem kann nichts Reines entstehen. Unser falsches Verhalten kann dazu führen, dass andere uns in der falschen Lebensweise folgen. Die sehen, dass wir das machen. Ach ja, wenn wir das machen können, das andere ja auch. Und natürlich kann es auch dazu führen, dass andere über uns, über Gottes Kirche spotten. Sogar Gott verspotten. Was, das wollen wahre Christen sein, die so leben? Schauen wir uns einmal 1. Mose Kapitel 20 an. 1. Mose Kapitel 20 und Vers 13, eine sehr bekannte Stelle ist irgendwie einmal, in 1. Mose 20 und Vers 13. Da sagt nämlich Abraham Folgendes, nachdem er über seine Frau gelogen hat. Jetzt erklärt er, warum. 1. Mose 20, Vers 13. Da sagt er, als mich aber Gott aus dem Hause meines Vaters auswandern hieß, sagte ich zu ihr, sagte Abraham zu Sarah, diese Barmherzigkeit tue an mir, dass, wo wir hinkommen, du von mir sagst, ich sei dein Bruder. Er hat es aus Angst gesagt. Er hat gedacht, wenn die Sarah sehen, eine schöne Frau, vielleicht geschieht ihr was oder dann auch mir. Deswegen lügen wir ein bisschen. Sarah war auch damit einverstanden. Sie sagen, halt, ich bin dein Bruder, du bist meine Schwester. Naja, Sarah war seine Halbschwester. Aber das Ganze war eine komplette Lüge. Wie sieht es mit seinem Sohn aus? Isaak. 1. Mose Kapitel 26 und Vers 7. 1. Mose 26 und Vers 7. Als die Leute am Ort nach seiner Frau, das war jetzt die Frau von Isaak, fragten, sagte er, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist meine Frau. Er dachte nämlich, die Leute des Ortes könnten mich um Rebekkas Willen umbringen, denn sie ist schön von Angesicht. Wie es so schön heißt, wie der Vater, so der Sohn. Vater geht mit schlechtem Beispiel voran, der Sohn macht genau das Gleiche. Nur im Falle Isaak war es noch nicht einmal eine halbe Lüge in diesem Sinne, denn seine Frau war natürlich noch nicht einmal seine Halbschwester. Die waren nur entfernter verwandt. Aber auch im Falle Abrahams war es eine komplette Lüge und so war es auch im Falle von Isaak. Sehen wir, wie das falsche Vorbild des Vaters auf den Sohn übergriff, der dann in gleicher Weise sündigte? Wie sieht es mit unserem Verhalten aus? Verleiten wir andere zu sündigen aufgrund unseres Verhaltens? Christus sagt, wehe, wenn das geschieht. Es wäre besser, ihr würdet in den Ozean versenkt werden, wo es am tiefsten ist, wenn ihr durch euer Verhalten dazu beitragt, dass ein anderer Anstoß nimmt und an mir sündigt. In 2. Samuel Kapitel 12 lesen wir über die Sünde von David. 2. Samuel Kapitel 12 und Vers 14. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Das heißt, David würde den Willen Gottes tun. Das heißt aber nicht, dass er fehlerlos war. Nein, er hat gesündigt, mitunter sehr schwer. Aber er hat bereut. Aber gleichwohl lesen wir in 2. Samuel 12 und in Vers 14, dass der Prophet Nathan zu ihm sagt, nun gut, du hast bereut, du wirst nicht sterben, aber weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zum Lästern gegeben hast. Schauen Sie, den Feinden des Herrn hast du Anlass zum Lästern gegeben. In diesem Falle, allein in diesem Falle, soll der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Nun, Gott wusste, er würde ihn in der zweiten Auferstehung wieder auferwecken. Aber der Punkt, auf den ich hier eingehen will, durch das Verhalten von David hatten die Feinde Gottes einen Anlass gefunden, über Gott zu lästern. Wie sieht das mit uns aus? Ist unser Verhalten auch Anlass für die, sagen wir mal, nicht bekehrten Familienmitglieder, Freunde, die uns kennen, über Gott zu lästern, über Gottes Kirche zu lästern? Die Möglichkeit besteht. Denn wir lesen das in Römer Kapitel 2. Römer Kapitel 2, die Verse 23 und 24. Paulus spricht hier die Christen in Rom an. Du rühmst dich des Gesetzes, Oh ja, wir haben Gottes Gesetz, wir kennen Gottes Vorschriften, wir halten die 10 Gebote, wir halten die Rechtsvorschriften, wir halten die Satzungen. Tun wir das? Vielleicht sagen wir kennen sie. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Schändest Gott, heißt es hier. Aber es geht noch weiter. Vers 24. Denn euretwegen wird der Name Gottes unter den Völkern gelästert, wie geschrieben steht. Das sind wiederum harte Worte. Sind wir in dieser Kategorie, dass aufgrund unseres Fehlverhaltens Gottes Namen oder Gottes Name gelästert wird? Weil wir uns weigern, uns zu reinigen, weil wir uns weigern, den Weg zur Vollendung oder vielmehr der Heiligung zu vollenden? Ist unser Verhalten heuchlerisch? Wir sprechen die Worte, aber wir leben sie nicht. In Hesekiel Kapitel 36 sagt Gott zu uns einiges über Heuchelei. Hesekiel 36 und in Vers 22. Hesekiel 36, Vers 22. Darum sollst du zum Haus Israel sagen, und wir sind heute auch das geistliche Haus Israel, geistliche Israeliten. So spricht der Herr, Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, denn ihr unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid, entheiligt habt. Tun wir das. Entheiligen wir Gottes Namen durch unser heuchlerisches Verhalten? Sagen wir nicht, auch das kann uns ja nicht treffen. Das zog sich damals auf das alttestamentliche Israel. Selbst Petrus, der Apostel Petrus, hat einmal schwer gefehlt durch Heuchelei und dazu beigetragen, dass andere seiner Heuchelei gefolgt sind. Und ich spreche über den Petrus nach seiner Bekehrung. Galater, Kapitel 2. Galater, Kapitel 2. Wenn das ihm passieren konnte, können wir davon ausgehen, dass es uns auch passieren kann. Galater Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Da sagt der Paulus: Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er im Unrecht war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, da aß er mit denen aus den Nationen. Als sie aber kamen, da zog er sich zurück, sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei angesteckt wurde. Und dann ist Paulus öffentlich aufgetreten, hat Petrus öffentlich vor allen zurechtgewiesen, aufgrund seiner Heuchelei, die er andere dazu auch dann gebracht hat, zu heucheln. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Gehören wir zu denen, die heucheln, die vielleicht viel über Gottes Gesetz sagen und auf der anderen Seite es dann nicht tun? Und andere sehen das natürlich auch und sagen, ja, was ist denn mit dem los? Oder mit der? Und so schließt sich der Kreis. Heuchelei und Heiligung, wenn sie auch beide mit dem Wort oder mit dem Buchstaben H beginnen, passen einfach nicht zusammen. Totaler Gegensatz. Wenn wir uns in der Heiligung vollenden wollen, können wir keine Heuchelei in unserem Leben haben. Und was lesen wir im Abschluss und zum Abschluss in Offenbarung Kapitel 22? Offenbarung Kapitel 22 und lesen wir in Vers 11. Offenbarung 22 und Vers 11. Das ist die Wahl, die uns Gott gibt. Gott zwingt uns nicht zu sündigen oder nicht zu sündigen. Aber Gott gibt uns die Wahl. Das ist unsere Entscheidung. Das ist unsere Entscheidung. Aber spielen wir nicht das Spiel, das wir vorgeben als ob, und dann steckt nichts dahinter. Offenbarung 22, Vers 11. Wer Unrecht tut, der tue weiterhin Unrecht. Okay, wenn ihr so leben wollt, dann lebt so. Wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der sei weiterhin gerecht. Und wer heilig ist, und wir alle sind und sollen heilig sein, Teil des heiligen Volkes Gottes, der sei weiterhin heilig. Hören wir nicht auf, diesen Prozess der Heiligung zu vollenden. Kehren wir nicht zurück zu dem, aus dem wir herausgekommen sind. Seien wir weiterhin heilig, bleiben wir dabei. Und bilden wir uns nicht ein, wir bräuchten nicht weiterhin uns zu reinigen. Wir hätten es alles schon geschafft. Keiner von uns hat es schon geschafft. Aber wir sind dabei. Bleiben wir dabei. Sodass wir würdig sein werden, wenn Christus zurückkommt.